also describe Hackathon in two words. It's wicked fast.
It's incredibly fast.
Bwin is the largest regulated online gaming company in the world. The online gaming market is a very competitive market. Either you're the first or you're not present at all. When you want to have competitive speed, you also have to have technology speed. And this is part of our mission statement, to be agile, to be on the front, to be the best. We are pretty much on the edge of what is possible. We had a problem, we needed a solution. To keep the session information for the user, we have one single point, and this is SQL Server database that more or less coordinates all the web servers. And there is a natural limit in this application that only allows us to handle about 15,000 requests per second.
Every transaction goes over a single point. This is the session state server.
15,000 requests per second might sound like a lot, but it isn't when you come into our business and into our growth rates. We hit that limit. People try to click on something on the website and it's not responding, or it's responding very slowly.
It didn't scale anymore. We could put more machines to it, more power to it, but it didn't scale anymore.
Microsoft cracked that nut for us. Hackathon was the solution that we were waiting for. We thought that with Hackathon we would maybe double the number that we had before, so from 15,000 up to 30,000. We were pretty amazed when we hit the first test run with 150,000. From that on, it only went up. Right now, the fastest test that we have scaled out at about 250,000. The network infrastructure is definitely now becoming the bottleneck, both from a latency point of view, also from a throughput. It's actually a good problem to have. In contrast to other solutions on the market and other vendors, Hackathon integrates seamlessly into the SQL Server engine. So if you know SQL Server, then you know Hackathon as well. Hackathon is a winning bet for us.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag "Wie betreibt man die zweitgrößte SQL-Datenbank der Welt?" begrüßen. Wir werden Ihnen in den nächsten 60 Minuten ein bisschen erklären, welches Business hinter dieser zweitgrößten SQL-Datenbank der Welt liegt, mit welchen User-Anforderungen hier gearbeitet werden muss. Und wir werden Ihnen ein bisschen erzählen, wie die Bwin dieses Service betreibt, zuverlässig mit der Performance, die sie brauchen, mit den Prozessen, die dahinter notwendig sind, und wie die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Hersteller, egal ob Hard- oder Software, nicht nur für so große Kunden wie die Bwin, sondern für jeden von Ihnen optimiert und verbessert werden kann. Ich mache das heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Experten auf der Bühne habe. Auf der einen Seite die Fujitsu von der Hardware-Seite und auf der anderen Seite den Rick von Bwin, der das ganze Service betreibt. Aber ich würde sagen, stellt sich einmal selber vor.
Ja, danke Christian. Mein Name ist Werner Planck. Ich bin bei Fujitsu in Österreich zuständig für das Intel-basierte Serverportfolio. Ich mache dort das Business Development und bin eigentlich seit Beginn, seitdem wir Bwin als Kunden dabei haben, in den Bwin-Projekten involviert. Und darum haben wir gedacht, dass wir dieses Projekt Ihnen heute ein bisschen näher bringen.
Danke, Werner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rick Kutscherer. Ich bin verantwortlich für den Datenbankbetrieb bei Bwin, damit derjenige, der diese Lösung designt hat, aufgebaut hat und jetzt damit leben muss, was dabei rausgekommen ist. Aber jetzt haben wir uns vorgestellt. Christian, du hast dich nicht vorgestellt.
Dankeschön. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christian Decker. Ich bin ein Partner Technology Advisor bei Microsoft. Das heißt, meine Aufgabe ist es, unseren Partnern unsere Technologien im Bereich der Infrastruktur zu zeigen, zu erklären und ihnen zu helfen, dass unsere Partner bei Ihnen damit sehr gute Lösungen bauen können.
Christian, was wir uns vorgenommen haben, aber alle wieder vergessen haben, wir möchten nicht nur Sie im Saal hier sehr herzlich Danke. Willkommen heißen, sondern auch sämtliche Kunden, die uns in Innsbruck und Graz über Livestreaming zugeschaltet sind. Nachdem wir das jetzt ja zum dritten Mal machen und da war nie wer zugeschaltet bei den Proben, haben wir es prompt vergessen.
Genau. Also willkommen Graz, willkommen Innsbruck. Gut, was werden wir Ihnen zeigen? Wir haben unseren Vortrag dreigeteilt. Wir werden anfangen und ein bisschen das Bwin-Service erzählen. Nicht um hier Werbung für die Bwin zu machen, sondern damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie businesskritisch dieses Service ist, um wie viel Geld es hier geht und um wie viele User-Anfragen es hier geht. Weil es ist sehr wichtig zu wissen, da steckt Geld dahinter, da stecken Menschen dahinter und da stecken Menschen dahinter, die dann sehr sauer sind, wenn sie in einem Pokerturnier mittendrin rausfallen und um ihre 2 Millionen Preisgeld umfallen. Wir werden uns dann darauf konzentrieren, wie schaut so der tägliche Betrieb aus? Welche Werkzeuge verwendet Bwin, um diese Plattform am Leben zu erhalten, um Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen, um Schwierigkeiten zu beheben? Wir können leider aufgrund der Zeit nicht zu tief technisch gehen. Ich bin aber auch der Meinung, dass es hier viel wichtiger ist, die Prozesse zu verstehen, die Werkzeuge zu verstehen, weil das Detail schaut bei jedem von Ihnen anders aus. Dann wollen wir ein bisschen darüber sprechen, welche Vorteile hat die Bwin bei dem Wechsel ihrer Plattform von alten Windows-Betriebssystemen auf die 2012er Plattform, von älteren SQL Server Versionen auf die aktuelle SQL Server Version und von dem Wechsel auf die Intel-Plattform auf der Hardware-Seite. Was waren so die Vorteile, die die Bwin hierdurch im täglichen Business bekommen hat? Und zu guter Letzt wollen wir uns ein bisschen unterhalten, wie die Zusammenarbeit hier zwischen Kunde und Hersteller ausschaut. Die Bwin ist nicht nur ein Vorzeigekunde von ihrer Plattform, sondern auch von der Zusammenarbeit. Wie schauen diese Feedbackschleifen aus? Wie schaut die Zusammenarbeit aus? Und was haben Sie davon, dass wir so gut zusammenarbeiten? Und was können Sie davon haben, wenn wir besser zusammenarbeiten? Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit der Bwin an. Für die, die Bwin so gar nicht kennen, salopp formuliert würde ich sagen, das ist ein Wettportal, wo man Wetten abschließen kann. Du kannst das ein bisschen weniger salopp beschreiben und erzählen.
Ich werde mir Mühe geben, danke Christian. Also für diejenigen, die Bwin nicht kennen, es heißt bei uns immer, wir sind der größte regulierte Online-Gaming-Anbieter der Welt, seit unserer Fusion mit Party Gaming. Was bedeutet, wir bewegen uns im legalen Rahmen des Glücksspiels, in mehreren Bereichen und das weltweit, wo immer es erlaubt ist. Ein schönes Bild von unserer Webseite, haben wahrscheinlich viele schon mal gesehen. Unser Motto ist Play for Real, das heißt, wie Christian schon angedeutet hat, es geht hier immer um Echtgeld bei unseren Spielen und dementsprechend hoch ist es auch die Anforderung an unseren Kunden, was Stabilität und Performance betrifft. Wenn man jetzt ein bisschen im Detail hineinschaut, um sich die Zahlen anzuschauen, in unserem Sportwettenbereich haben wir mehr als 130.000 aktive Spieler jeden Tag mit mehr als 30.000 verschiedenen Wetten in 90 Sportarten. Da sind natürlich Wetten drinnen, wie wer wird das nächste Spiel gewinnen. Es sind aber auch Wetten drinnen, wie wer wird den nächsten Elfmeter schießen, wird der nächste Elfmeter ein Tor sein. Diese Art von Wetten, die sich in einer Sekunde während des Spiels entscheiden können. Wir haben 21 verschiedene Sprachen, 18 verschiedene Währungen, in denen wir das anbieten. Und der Sportwettenbereich alleine macht 128 Millionen Euro an Gewinn jedes Jahr. Ein zweiter Bereich, in dem wir relativ stark sind, ist Poker. Mit mehr als 85.000 aktiven Spielern am Tag. Wir fahren das momentan noch mit zwei unterschiedlichen Labels, nämlich Party Poker und Bwin. Wir spielen in 14 verschiedenen Sprachen und haben ein monatliches Turnierpreisgeld beim Poker von über 15 Millionen US-Dollar. Dann gibt es den Bereich Casino und Games, der jetzt verhältnismäßig kleiner wirkt, aber immer noch ziemlich deutliche Zahlen bringt, mit 28.000 aktiven Spielern pro Tag, auch hier noch geteilt auf zwei Brands und 160 verschiedene Spiele von Roulette und Blackjack über diverse Skill Games und Fortune Games. Gesamt sind das 250.000 Spieler pro Tag, das sind 250.000 Leute, die auf unserer Webseite tatsächlich Wetten abgibt, plus noch einmal eine ganze Mehrzahl mehr, die einfach nur drauf ist und mitschaut oder sich das Angebot anschaut. Runtergebrochen kommt das auf bis zu 3.000 Wetten pro Sekunde, wenn man sich jetzt hochrechnet, dass 3.000 Wetten ja nicht nur 3.000 Requests sind, sondern dass da eine ganze Menge an Businesslogik dahinter abläuft, kann man sich schon vorstellen, was das für uns bedeutet. Bei 45.000 Pokerspielern, die gleichzeitig auf Tischen sitzen, ist das auch eine entsprechende Menge. Der Mitbewerb ist hoch, das ist eines unserer größten Themen. Deswegen ist Performance extrem wichtig, weil wir auch gesehen haben, wenn unser System nicht funktioniert oder nicht schnell genug funktioniert, dann gehen die Kunden woanders hin. Also Kundenbindung ist natürlich ein großes Thema bei uns und dementsprechend anhängt sind wir auch mit der ganzen Übung, um die Performance hochzuhalten.
Ja, daran sieht man, dass die Plattform sehr verantwortungsvoll ist, weil es eben hier wirklich um viel Geld geht. Werner, kannst du uns ein bisschen über die Hardware, die darunter liegt, erzählen?
Gerne. Wir haben vor circa 3 Jahren begonnen, im Rahmen einer internationalen Ausschreibung mit der BWIN zusammenzuarbeiten und haben uns dann auf diesen SQL-Server-Bereich mit BWIN Österreich, also mit der Österreich-Tochter, darauf geeinigt, dass wir hier von einem Itanium-basierten System auf x86 Standard-Hardware setzen, weil auf der einen Seite Microsoft den Supportvertrag für Itanium gekündigt hat und auf der anderen Seite das Ganze doch einiges an Unterschied in den Anschaffungspreisen bedeutet. Wir haben damals das Ganze circa so designt, dass wir mit 9, 8 Socket-Servern auskommen, 8 Socket mit je mittlerweile 10 Cores, das heißt, wir haben dort knapp 800 Cores im Einsatz. Wir haben je 1 Terabyte RAM jetzt in der Maschine drinnen, geht bis auf 4 Terabyte, also da sind wir noch nicht am Limit oben. Und nebenbei laufen noch 20 4-Socket-Maschinen, die auch alle Intel E7 basiert sind, wo das ganze Data Warehousing und die ganzen Abfragen im Hintergrund ablaufen.
Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt 2, 3 Kunden drinnen sitzen, die sich denken, naja, das sind ja jetzt 29 Server, also so groß ist die Umgebung nicht, da habe ich meinen Serverraum schon mehr Server als die 29 stehen. Läuft das wirklich alles nur auf 29 Servern?
Die SQL-Datenbankumgebung ja. Die restliche BWIN mit den ganzen Office-Servern, mit den ganzen Gateway-Servern, Rick, sind an die
6000 Server sind sie nicht, wenn man unsere ganze Webserver-Farm und Ähnliches mitrechnet, verteilt über mehrere Standorte weltweit. Also wir konzentrieren uns hier wirklich nur auf die High-End-Bereiche der Datenbank mit unserem momentanen
quasi Vortrag. Auf das Herzstück.
Aber zu dem Thema Datenbank, eine, wie nennst du es immer so schön, nicht abgesprochene Frage. Rick, wir reden von der zweitgrößten SQL-Datenbank der Welt. Wer ist in diesen Zahlen die größte?
Die einzigen, die uns momentan gerade schlagen, sind die Leute von Nasdaq, von New York Stock Exchange, die um 5% in etwa mehr Transaktionsvolumen pro Sekunde auf ihren größten Servern haben als wir im Moment.
Ist ja quasi auch ein Wettanbieter, kann man so sagen.
Ja, aber gut.
Aber einer mit staatlicher Förderung, wenn es darauf ankommt.
Gut, soweit zur Hardware-Umgebung. Dem Ganzen liegt aber natürlich auch ein großes Software-Environment zugrunde.
Weg.
Ja, wir haben unsere gesamte Software upgradet über die letzten Jahre hinweg, um neue Features zu nutzen, um besser aufgestellt zu sein, mehr Performance rauszubringen. Wir sind inzwischen auf Windows Server 2012. Manche Leute werden sich jetzt im Publikum vielleicht fragen, warum Standard und nicht Data Center Edition bei so einer großen Umgebung. Die Sache ist simpel, mit Windows 2012 hat sich die Lizenzierung geändert. Data Center Edition ist wirklich nur noch ein Produkt für Virtualisierung. Und wenn man jedes Bit an Performance aus einer Umgebung herausholen will, die möglich ist, ist Virtualisierung ein eher kontraproduktives Thema. Was auch sagen will, wir haben es nicht, zumindest nicht auf der Datenbank. Wir sind von SQL Server inzwischen auf Version 2012 gegangen. Ich werde dann am Schluss noch ein bisschen was sagen über die nächsten Versionen, mit denen wir schon arbeiten, aber momentan der Standard ist 2012 und wir fahren auch den ganzen Betrieb, Patch Management und Operations Management mit Microsoft Produkten im Hintergrund, in dem Fall System Center Operations Manager 2012 und Configuration Manager 2012.
Frage, weil du gesagt hast, ihr seid inzwischen auf Windows Server 2012, wann seid ihr ungefähr umgestiegen?
Die ganze Umgebung, sowohl Windows als auch SQL, haben wir angefangen zu migrieren, ungefähr 2 Stunden, nachdem wir die Binaries in die Hand bekommen haben. Also wir waren natürlich in den Beta-Programmen, wir waren schon lange vorher mit Systemen produktiv, die 2012 im Namen hatten, aber die offizielle Migration haben wir begonnen letztes Jahr, Oktober, November, irgendwann in der Gegend, wie die Binaries offiziell verfügbar waren.
Das heißt, um die Keynote zu referenzieren, ihr seid auch mit der Microsoft einer von dem Beta-Test-Programm.
Ja.
Okay. Gut, das war die Vorstellung vom Service, damit Sie so ein bisschen die Idee bekommen, um was es hier geht. Rick, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie schaut so die tägliche Arbeit aus, wie schaut der tägliche Betrieb aus, wie stellt sie sicher, dass das Ding jeden Tag wieder vernünftig läuft?
Ja, ein täglicher Betrieb für so eine Umgebung, vor allem in einer Umgebung mit 7x24 Anforderungen, weil unsere Kunden hören ja nicht auf zum Spielen, weil es gerade Nacht ist. Heißt auch, wir haben sehr große Herausforderungen. Es gibt fast keine Wartungsfenster, um nicht zu sagen gar keine. Und wir haben die Anforderung, dass das System immer laufen muss, auch wenn wir gerade keine Office-Zeiten haben. Das Herzstück unserer Betriebsführung, ich nehme an, einige, gerade die in größeren Unternehmen unterwegs sind, kennen sowas. Es nennt sich Service Operations Center bei uns. Ist rund um die Uhr besetztes Büro, in dem wir 7x24 mit mindestens 2 Operatoren im Dienst unser System überwachen. Die selber dann auch First-Level-Fehlerbehandlung betreiben können und im Fall, dass sie das Problem selber nicht in den Griff bekommen, dann eine ganze Reihe an bereitschaftshabenden Leuten anrufen können von den Third-Level-Supportern, die das Problem dann näher eingrenzen und behandeln. Im Detail schaut das dort so aus. Ich habe vorher schon gesagt, System Center Operations Manager ist das Herzstück unserer Überwachung. Die Leute vom Service Operations Center haben diese Konsolen vor sich, bekommen Systemalarme dort hineingemeldet. Das schaut dann etwas rausgezogen so aus. Bekommen zu diesen Alarmen dann die Möglichkeit, sich eine Knowledge Base anzuschauen. Das ist im Operations Manager integriert in einer Side Pane. Also wenn man das im großen Bild sieht, ist es da herüben, wo dann dieser Open Knowledge Base Punkt eingeblendet wird. Hinter dieser Knowledge Base verbirgt sich eine SharePoint-basierende Lösung von uns, die den First-Line-Operations-Leuten sagt, was sie selber tun können, wann sie was zu tun haben, wie wichtig das Problem ist, das wir dahinter haben und wen sie anrufen müssen von Stand-Duty, wenn sie das Problem selber nicht lösen können.
Rick, kleine Frage, wenn ich nochmal zurückgehen darf. Macht sie mit dem Operations-Manager nur die Microsoft-Software, also die SQL, oder was monitort ihr mit dem Operations-Manager noch?
Die Frage ist gut, danke dafür. Wir sind natürlich nicht nur auf die Microsoft-Software begrenzt. Einer der wichtigen Faktoren ist auch, dass wir die Hardware mitmonitoren dabei, was von Fujitsu-Seite gut supportet wird für die Primary-Lösungen. Werner, möchtest du einen Satz dazu sagen?
Was? Nein, ich habe gerade die Uhr umgestellt, damit ich weiß, wie spät es ist. Na, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, wir bieten selbstverständlich mit unserem Server-View die ganzen Integration-Packs in den SCOM, damit diese Meldungen dann auch professionell weiterverarbeitet werden können.
Und diese Meldungen werden dann natürlich auch von unserem Service Operations Center mitbearbeitet und entsprechend auch an den Hersteller weitergegeben, wenn Hardware zum Austauschen ist.
Okay. Ist das das einzige Tool, mit dem ihr arbeitet?
Es wäre schön, wenn ich sagen könnte, es ist das einzige, aber wenn man in unseren Größenordnungen arbeitet und mit unseren Zeiten arbeitet, ist es leider nicht so, dass wir uns darauf begrenzen können. Aus diesem Grund haben wir uns gerade für die Datenbank ein Troubleshooting-Tool geschrieben, das den schönen Namen Frodo trägt. De facto schaut es ähnlich aus wie die Frontend-Messages von der StateViewers.com. Sprich, ein schönes Ampelsystem, mit dem man sehr leicht sagen kann, okay, der Server hat ein Problem, der hat keines. Mit dann natürlich der Möglichkeit, hinten nach hinein zu drillen und zu sagen, okay, wo ist jetzt mein Problem wirklich? Was passiert, damit jemand, der sich die Datenbank anschaut, sehr schnell feststellen kann, wo das Problem liegt und was man dagegen tun muss.
Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, das, was du mir gesagt hast, was mir ganz gut gefallen hat, wenn das SCOM schreit, habt ihr wirklich ein Problem, ob es ein großes oder kleines ist, ist nicht definiert, aber wenn das SCOM schreit, muss man wirklich handeln. Wenn im Frodo was rot ist, heißt das nicht unbedingt, dass es wirklich irgendwas nicht funktioniert.
Ja, genau. Die Unterscheidung, und deswegen nennen wir es auch nicht Monitoring-Tool, sondern Troubleshooting-Tool, ist, dass Frodo sehr viel sensibler reagiert als ein SCOM, also schon bei Dingen ausschlägt, die überhaupt kein Problem sind. Man sieht hier, die Meldung hier sagt Waiting Tasks, das heißt auf dem Server ist halt gerade irgendwas los. Wenn ich Probleme auf meinen Frontend-Webservern habe, kann das natürlich die Root Cause sein, dass mich irgendwer blockiert. Es kann aber auch durchaus sein, dass es ganz normal ist, dass einfach gerade viel Verkehr auf der Datenbank herrscht. Ein wesentliches Thema, und das ist der Grund, warum wir dieses Tool geschrieben haben, SCOM hat so normalerweise eine Latenz von 5 Minuten, bevor man einen Check hineinbekommt und einen Alarm kriegt. Frodo reagiert in 5 Sekunden auf die meisten Probleme.
Thema Automatisierung war für mich in der Vorbereitung was sehr Spannendes.
Ja, es ist natürlich, wenn man einen großen Betrieb betreibt und nicht unbedingt mit 400 Leuten versucht, den Betrieb in die Hand zu nehmen, immer ein Thema, dass man Dinge, die wiederkommen, vom Tisch bringen muss und automatisieren muss. Die Faustregel hier bei uns ist, wenn wir dreimal das gleiche Problem haben, sollte man es einmal automatisieren und dann haben wir es nie wieder. Was bei uns jetzt schon dazu geführt hat, auch durch Tools wie Frodo, die ja auch Automatisierung für uns betreiben, dass wir eine enorme Reduktion in der Arbeitslast im Operations sehen und sich die Spezialisten damit viel mehr auf Dinge konzentrieren können, auf die es wirklich ankommt. Was auch dazu geführt hat, dass die Fehlerhäufigkeit deutlich zurückgeht. Wenn ich etwas automatisiert mache, funktioniert es entweder immer oder es funktioniert gar nicht. Und damit erhöht sich auch drastisch die Systemstabilität.
Das ist das Thema, was wenn ich das sage, mir oft vom Publikum dann übel genommen wird, wenn ich sage, die besten IT-Administratoren sind die faulen IT-Administratoren. Das sind nämlich die, die sich überlegen, wenn ich was zum zweiten oder dritten Mal wieder mache, dann automatisiere ich es doch, damit ich es dann nicht mehr tun muss. Also nicht falsch verstehen, sondern eher als Lob verstehen. Rick, kannst du uns ein Beispiel geben für so eine Automatisierung?
Ich kann ein Beispiel bringen, das vielleicht einigen von Ihnen auch mal zeitweise blüht. Wie wir vorher gesehen haben, ich switche da jetzt noch zwei Folien zurück, sofern mein Notebook mitspielt. Wir verwenden SharePoint für unsere Knowledge Base. Wer SharePoint administriert hat schon mal, weiß, dass da sehr viele Datenbanken dahinter stecken und SharePoint manchmal dazu neigt, neue Datenbanken einfach so anzulegen, wenn ihm gerade danach ist oder irgendjemand auf den falschen Knopf drückt. Was bei uns ein paar Mal dazu geführt hat, dass dann Datenbanken ohne entsprechende Log-Backup-Jobs da waren, ohne entsprechende Hochverfügbarkeitseinstellungen und all diese Standard-Tasks, die man halt nachmachen muss, wenn man mit sowas arbeitet. Das war eines der Themen, das wir automatisiert haben. Wir haben jetzt ein System geschrieben, das die SharePoint-Datenbanken überwacht und dann automatisch alle Tasks macht, die notwendig sind, wenn so eine neue Datenbank auftaucht. Und ich gebe es zu, ich bin auch ein fauler Administrator, ich bekenne mich dazu.
Okay. Was ist das zweite Geheimnis eurer Umgebung? Also das eine ist Automatisierung und das zweite?
Das zweite Thema ist, und da werden mich jetzt einige Leute schlagen, die schon länger mit mir arbeiten, Standardisierung. Ich war früher kein Fan davon, ich bin es inzwischen etwas mehr. Ja, Standardisierung ist nicht immer lustig, aber sie hilft doch deutlich, um Systemstabilität zu wahren, vor allem wenn man mehr Augen auf einem Problem hat, bevor es auftritt. Wir haben Change Management nach ITIL bei uns. Es gibt mehrere Stellen, die Changes freigeben müssen, bevor sie überhaupt in die Produktion kommen. Und wir betreiben das natürlich nicht nur zum Selbstzweck und zur Stabilisierung, sondern es ist eine reine Notwendigkeit, weil wir einiges an Audits und Zertifizierungen haben, denen wir standhalten müssen. Und da ist es notwendig, eine Systematik wie diese zu betreiben.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, betreibt ihr ITIL nicht deswegen, weil ihr die Zertifizierungen braucht, sondern ihr seid jetzt mittlerweile drauf gekommen, dass ITIL ja für den Betrieb eine Stabilisierung bringt. Ja.
ITIL, wenn man zertifiziert arbeitet, und das kommt weniger auf die Zertifizierung an, als mehr auf die Methodik, dann bringt das einen enormen Vorteil für den Betrieb und für die Betriebsstabilität. Wir haben unsere Stand-Duty-Einsatzstunden in den letzten 1,5 Jahren um 90% reduziert durch die bessere Standardisierung, durch die bessere Automatisierung. Also es bringt schon eine ganze Menge. Und es ist den Schmerz wert, den man damit in Kauf nehmen muss.
Haltet ihr euch immer streng an alle Prozesse?
Ich würde lügen, wenn ich sage ja. Nein, natürlich nicht. Und das ist auch das Thema bei jeder Art von Prozessen. Jemand hat mal zu mir gesagt, ein Prozess ist so ein bisschen wie ein Geländer bei einer Stiege. Es soll mir helfen, dass ich mich anhalten kann, wenn es notwendig ist. Aber es muss mir immer die Freiheit geben, dass ich auch ohne arbeiten kann, wenn es darauf ankommt. Und da gibt es diese klassischen Themen von, es ist um 3 Uhr in der Früh irgendeine Maschine abgestürzt, wir sehen ein Problem, wir wissen, was die Lösung dafür ist, wir wissen, wir brauchen einen Patch dafür. Ich werde jetzt nicht darauf warten, dass mein Change Management mir die Freigabeprozesse macht und sich diesen Patch einspielen kann, der wird eingespielt und nachher kümmern wir uns darum, dass die Prozesse wieder gerade gezogen werden.
Okay, super, danke. Passt, also das war so ein bisschen der tägliche Betrieb. Werner, ich möchte jetzt mit dir anfangen zum Thema neue Produkte. Kannst du so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie ihr dort Itanium abgelöst habt, wie der Prozess war?
Gerne, Christian. Wie zuerst schon gesagt, kam vor circa 3 Jahren eine Ausschreibung an alle renommierten Hardwarehersteller, dass eine nicht zu kleine Itanium-Umgebung bei Bwin abzulösen ist. Wir haben diese Ausschreibung erhalten und irgendwie aus den Specs, die da gefordert wurden, haben wir herausgelesen, dass eigentlich die performanteste Hardware am Markt gesucht wird. Es geht nicht darum, von welchem Hersteller jetzt die ist, es geht jetzt auch, man sieht es am Gewinn vorher, nicht unbedingt um den Preis, dass jetzt das Ganze jetzt das preistreibende Thema ist, sondern man braucht Performance und man braucht Performance ohne Ende. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns damals gefragt, was und warum wollen die das? Spätestens ein halbes Jahr später, und wir kommen dann noch zu dem Thema, haben wir es dann gewusst, warum diese Performance-Frage die große war. Von dem riesen Serverportfolio, das die Fujitsu mittlerweile anbietet, haben wir relativ bald mitbekommen, dass eigentlich nur wir mit standardisierter Hardware, sprich mit x86, Intel E7, 4-fach oder 8-fach, hier mithalten können mit unseren RX 600 bzw. RX 900. Jetzt hätten wir, so wie alle anderen Hersteller auch, ein Angebot abgeben können und sagen, das ist es, das ist der Preis, das sind die Benchmark-Werke, die wir öffentlich publiziert haben, glaub uns das. Wir sind aber zum Kunden und damals auch zum RIC gefahren und haben gesagt, Leute, passt auf, eure Anforderung ist eine derartig spezielle, wir hatten so einen Fall in dieser Größenordnung auch noch nicht. Wir bieten euch an, ihr nehmt Teile eurer Umgebung einfach mit, wir fahren in unsere Entwicklung und Fujitsu Primacy Server werden zu 100% in Deutschland, in Augsburg und in Paderborn entwickelt. Das weltweite Kompetenzzentrum dafür liegt in Deutschland. Nutzen wir das, fahren wir einfach raus, testen das, fahrt eure Performance-Tests und im Nachhinein sagen wir dann, stimmt das, was am Papier steht oder waren die PowerPoint-Slides nur, wie wir alle wissen, geduldig. Das Ganze haben wir gemacht, wir sind dort rausgefahren, ich glaube, wir waren damals drei bis vier Tage oben und es war eigentlich eine spannende Entwicklung. Wir kamen dort rauf und das steht ja jedem Kunden offen. Das heißt, sobald Sie mit Ihrem Fujitsu-Betreuer oder mit Ihrem Partner sprechen und sagen, ich hätte da was, was mich interessiert, können wir sowohl das Werk in Augsburg besichtigen und den Demoraum dort und wir können auch das Benchmark- und Performance-Labor in Paderborn nutzen. Und die Jungs da oben, das sind so die typischen Laborratten, wie man sie sich vorstellt. Weißer Mantel, Birkenstock und etwas graumelierte Haare oder auch so wenige, wie ich sie schon habe. Nur, die Jungs fahren dort sämtliche Performance-Tests, die Fujitsu weltweit veröffentlicht. Sei es Spec, sei es Virtualisierungsbenchmark, sei es irgendwas. Die haben die Erfahrung und die wissen genau, in welchem PCI-Slot welche Karte performanter ist wie im anderen, weil der Entwickler vom Board im Nachbarraum sitzt und den kann man ja jederzeit holen und sagen, wo hast du gedreht, damit das Ganze schneller wird. Und am ersten Tag sind wir raufgekommen, ihr wart drei Leute, wir waren auch zu dritt und wir hatten zwei Personen von der Entwicklung vis-à-vis von uns sitzen, die uns das Ganze aufbereitet haben und die den Showcase vorbereitet haben. Nach der Mittagspause waren die Kollegen schon zu viert. Am zweiten Tag waren es dann, glaube ich, 10 und bei der Abschlusspräsentation saßen wir dann 25 Entwicklern gegenüber, die alle solche Ohrwaschungen gekriegt haben und gemeint haben, zweitgrößte SQL-Datenbank und wir haben die Chance, da mitzuspielen. Und genauso war es dann auch. Bei dieser Besprechung sind Dinge herausgekommen, dass wir zum Beispiel oder dass der Kunde in diesem Fall vor 3 Jahren gefordert hat, dass er Harddisks in Form von SSD-Karten nicht im Festplattenslot haben möchte, sondern im PCI-Slot stecken haben. Unsere Entwickler haben gesagt, ja, wir wissen, dass es das gibt, wir kennen, dass es das gibt. Es hat keinen Hersteller am Markt gegeben, der es schon im Programm hatte. Wir waren gerade in Tests. Und wir haben dann gesagt, ja, wenn es der Kunde will, was können wir jetzt tun? Es hat genau 3 Monate gedauert, bis wir diese Karten im normalen Standardportfolio von unseren Primacies integriert hatten mit dem vollen Support. Und Rick, du warst ja live dabei, du hast ja auch gesehen, welche Bedenken da aufkamen und warum man nicht einfach sagt, na da ist eine neue Karte, die stecken wir jetzt rein und die wird schon funktionieren.
Also es war eine große Arbeit von Fujitsu dahinter. Wir haben, auch wie wir in Paderborn waren, das getestet mit Beta-Karten von einem anderen Hersteller, den wir jetzt verwenden, das dazu geführt hat, dass die Maschinen permanent im BIOS hängen geblieben sind, seltsame Fehlermeldungen gekommen sind, sich Windows mit Bluescreens verabschiedet hat, die mein Leben noch nicht gesehen habe. Also das ist alles nicht so einfach. Insofern war es durchaus beachtlich zu sehen, dass da innerhalb von wenig Zeit eigentlich, innerhalb von 3 Monaten, wie der Werner gesagt hat, eine volle Zertifizierung da war und alles da war, was wir gebraucht haben. Und es ist natürlich dort nicht stehen geblieben. Wir sind jetzt mit den neuen Karten wieder da, wenn sich Änderungen ergeben, man hat die Leute in Deutschland im Zugriff und wir sind zwar alle international, wir sprechen alle Englisch, aber es ist manchmal doch deutlich einfacher, jemanden zu sagen, was man braucht, wenn er die gleiche Sprache spricht und in der gleichen Zeitzone sitzt.
Oder ihn zu schimpfen.
Was auch mal. Das überlasse ich anderen.
Das darf dann meistens ich machen. Wobei man es durchaus sagen muss, gerade diese SSD-Karten-Thematik war ja relativ rasch gegessen. Nur wie die BWIN dann kam und gesagt hat, Leitl, für mich ist das eine Festplatte, die will ich jetzt im Betrieb einfach Hotplug auserziehen können und die nächste einsteigen. Dann ist es spannend geworden, um jetzt nicht zu sagen lustig. Aber wie gesagt, auch dieses Thema haben wir eigentlich recht gut gelöst. Und dann ist halt die RX 900 als von unserer Seite klarer Favorit ins Rennen gegangen. Und die Endentscheidung hat die BWIN damals im Enterprise Engineering Center der Microsoft in Redmond getroffen. Dort sind alle Hersteller angetreten mit ihren Maschinen. Sie haben getestet und hinten nach fiel dann eine Maschine rauf, die bis zu 30% schneller war in dieser Anforderung als der Mitbewerber und das war die Primacy RX 900. Und in diesem Zusammenhang hat sich jetzt eigentlich eine recht nette Kooperation entwickelt, wo wir auf der einen Seite über den Kunden Informationen von der Microsoft-Seite bekommen, die sehr rechtzeitig bei uns sind, weil sie in diversen Beta-Test-Programmen sind. Auf der anderen Seite wir Informationen kriegen, die in unsere Server eingearbeitet werden können. Und wie gesagt, wir haben mittlerweile in Wien einige Kunden, mit denen wir regelmäßige Calls mit unserem Entwicklungsteam machen, weil die auch sagen, wenn ihr mir zuhört, helfe ich euch gerne, dass wir die Dinge vorantreiben können, weil im Endeffekt ist ja mir geholfen. Und wie gesagt, das bedarf jetzt keiner Gewinn, das bedarf jetzt keinen Millionenumsatz, das bedarf einfach einer interessanten Fragestellung und einem interessanten Produkt und dann schaffen wir es als Österreicher mit langjähriger Firmenzugehörigkeit schon, dass uns die Deutschen auch ein bisschen zuhören.
Passt. Gut, das war die Hardware-Seite. Hardware ist schön, aber Hardware ohne Software ist langweilig, also für dich nicht. Für mich ist Hardware ohne Software langweilig.
Umgekehrt, und umgekehrt auch. Aber ja, ich weiß. Ziemlich schwer.
Also gibt es jetzt die Cloud.
Das hatten wir schon ein paar Mal, das Thema.
Windows Server 2012. Was sind so deine Highlights? Was gefällt dir am Windows Server ganz besonders?
Also Windows Server 2012, wenn man das erste Mal drauf schaut und jetzt ein bisschen von der vom User Interface absieht, dass Microsoft die Sicherheit ersparen können, sieht man mal im ersten Blick noch nicht so viele Neuerungen. Wenn man dann mehr im Detail hineinschaut, sieht man aber doch, dass sich sehr viel getan hat und sehr viele interessante Features mitgekommen sind. Einer der großen Themen gerade für uns, und ich bin zwar ein Datenbankmensch, ich komme aber eigentlich aus dem Bereich der Hochverfügbarkeit, ist, was sich im Cluster-Service getan hat, nämlich vor allem, wenn es darum geht, wie man georedundante Cluster und größere Cluster konfigurieren kann, gibt es jetzt mit Dynamic Quorum Management Möglichkeiten, viel einfacher, viel stabilere Systeme zu bauen, die dann auch ohne menschlichen Eingriff so weit hinunterfahren können, dass ich aus einem 64-Node-Cluster einen Last-Man-Standing haben kann und der noch immer läuft, dann halt entsprechend langsamer, aber zumindest noch aktiv ist. Im Gegensatz zu früher, wo wenn die Hälfte ausgefallen ist, war halt einfach Licht aus. Das zweite Thema ist JackDisk. Und jeder von Ihnen, der schon mal abstürzende Server erlebt hat oder abstürzende Cluster vor allem, wird das erlebt haben, wenn man dann die Disk auf der anderen Seite online bringt und dann kommt JackDisk daher und dann warten wir mal 2 Stunden, bis die Disk durchgecheckt ist bei den heutigen Systemen. Microsoft hat da ein kleines bisschen nachgetweakt. Wir haben es getestet, wir haben eine Disk wirklich ordentlich durch die Mangel gedreht. Das Langsamste, was wir zusammengebracht haben, waren 18 Sekunden für den kompletten Jackdisk-Prozess. Und verglichen mit 2 Stunden ist das durchaus annehmbar.
Eine Spur schneller.
Und natürlich, ich meine, ich bin kein Virtualisierungsmensch, aber für alle, die das gerne tun, Scale-Up mit Hyper-V, das hat sich bei unseren Testumgebungen schon zeitweise gezeigt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, eine einzelne virtuelle Maschine mit 64 Prozessorkernen auszustatten. Das ist, wenn man Datenbankvergleichstest machen will, eine ganz nette Sache, dass man nicht immer physische Hardware runterbrechen muss.
Okay. SQL Server. Ich meine, wir haben im Video schon Hexagon gesehen. Reden wir jetzt mal vom SQL Server 2012.
Bleiben wir mal bei dem, was da ist, richtig. Wir können nachher noch über die nächsten Versionen reden. SQL 2012 war ähnlich wie SQL 2005 fast ein Game Changer für hochverfügbare Lösungen. Always On, die Feature-Gruppe für Hochverfügbarkeit, hat einiges an Neuerungen gebracht, die früher gefehlt haben. Das klassische Thema bei uns ist Availability Groups, das heißt, wir machen Hochverfügbarkeit ohne geschertes Disk-System über Standorte hinweg mit einer IP-Adresse, das heißt, im Gegensatz zu früher nicht mehr so, dass es der Client verstehen muss, sondern man voll transparent für den Client eine hochverfügbare Datenbank zur Verfügung stellen kann. Auf Commodity-Hardware, wie gesagt, keine Shared Disks notwendig, das heißt, wir fahren mit lokalen Disk Arrays, die man um einen Bruchteil dessen kriegt, was ein Enterprise Array kostet. Ein Security, aber auch Operations-Thema bei dieser Geschichte ist dann natürlich auch, wie verwalte ich meine Serverobjekte, wie verwalte ich meine Logins. SQL Server hat immer ein bisschen das Problem gehabt, wenn ich Zugang auf die Datenbank brauche, brauche ich auch Zugang auf den Server. Das heißt, ich brauche ein Login am Server, der zumindest minimale Rechte hat, wie zum Beispiel, dass er alle Datenbanken sehen kann. Das Thema hat Microsoft jetzt etwas ausgebessert und verbessert. Es gibt dieses Thema Content Databases und Content Logins seit SQL 2012, wo ich einen User wirklich auf eine Datenbank binden kann und der sieht überhaupt nichts außer seiner eigenen Datenbank. Das dritte Thema, das für mich ein ziemlicher Gamechanger gewesen ist in SQL 2012, ist die X-Velocity-Technologie, im Speziellen der Column Store Index. eine neue Art von Index. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Wenn es näher interessiert, die Pass Austria SQL Server Organisation hat nächste Woche einen Vortrag darüber in Wien. Die Krux an der Sache war für Data Warehouse Queries gedacht, wir haben ein Query nur mit Änderung des Indexes von 17,5 Minuten auf unter 3 Sekunden Performance gebracht. Und da war nicht getweakt, da war nicht getuned, wir haben 30 oder 40 solche Queries, das geht einfach in der Größenordnung. Und das Letzte mag nach einer Kleinigkeit wirken, der Extended Events as Tracing Interface gibt es schon länger, das ist ein SQL 2008 Feature, aber es gab kein User Interface bisher, deswegen hat es keiner verwendet. Jetzt gibt es ein User Interface und auf einmal verwendet es die ganze Welt. Danke Microsoft, war ein guter Punkt nach vorne.
Klar, passt. Dankeschön. Zum Schluss wollen wir jetzt auf das Thema eingehen, die Zusammenarbeit. Der Werner hat schon viel erzählt. Und das ist auch der Punkt, den wir eigentlich an der ganzen Session am interessantesten finden, weil das etwas ist, was jetzt nicht nur gut für uns, gut für die Fujitsu, gut für die Bwin ist, sondern viele von den Ergebnissen, die hier in der Zusammenarbeit entstehen, betreffen auch Sie. Wenn Sie jetzt den SQL Server 2012 einsetzen, werden dort Features drinnen sein, die deswegen drinnen sind, weil der Rick schon früher irgendwann einmal gesagt hat, Leiland, das hätte ich gern. Sie können jetzt diese SSD-Karten kaufen, weil der Rick irgendwann mal gesagt hat, das will ich gern. Werner, kannst du uns noch ein bisschen näher erzählen über das Benchmark Center?
Gerne. Wie gesagt, weil jetzt der Rick das sagt, es liegt hier schon immer ein Business Case dahinter. Also nur weil jetzt der Kunde kommt und sagt,
okay,
hätte ich gerne.
Ich bin so wichtig.
Aber zu dem Thema, ich wollte jetzt erst schon gemein sein und ihm zum Thema Weiterentwicklung fragen, wer mich zum Thema Cloud anschießt. Habt ihr schon probiert, das Ganze in die Cloud zu legen?
Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt eine Antwort geben will. Die kurze Antwort ist, Microsoft sagt, es ist eine Zukunftsvision, in der Cloud zu sein. Ich bin Pilot, in einer Wolke sieht man nicht sehr weit. Ungefähr so schaut die Zukunftsvision aus.
Danke. Also nur zum Thema Seitenhiebe auf die Cloud. Das Performance and Benchmark Center. Wie gesagt, wir haben die Spezialisten in Augsburg, das ist unser Werkseingang in Augsburg, sitzen und ich bin auch nächste Woche wieder mit Kunden und mit Partnern in Augsburg draußen, wo wir über die Weiterentwicklung von Produkten plaudern. Weil unsere Entwickler sind halt Entwickler. Die kennen ihren PC, die kennen ihr Reißbrett und die kennen irgendwelche Gartnerzahlen, in welche Richtung könnte sich der Markt entgegen. Aber das wichtigste Feedback kriegen wir eigentlich vom Markt, das kriegen wir von den Kunden. Und da gibt es jetzt die Variante, dass ich Durchlauferhitzer spiele und das Feedback von Ihnen weitergebe, oder da gibt es die Variante, dass man direkt miteinander redet. Meistens kommt bei den direkten Gesprächen mehr Sinnvolles heraus, wie wenn wir das Ganze zwischenfiltern. Und auf dieses Angebot, das lege ich jetzt hier dar, dass Sie generell mit so Dingen zu uns kommen. Wir haben, was das betrifft, auch mit der Microsoft einen sehr engen Connect. Es sitzen Microsoft-Mitarbeiter bei uns und vice versa. Genauso wie das Ganze seitens Intel ist. Also auch von der Intel sitzen die Spezialisten aus München und aus Amerika bei uns im Werk. Das ist nicht so, dass wir der kleine Hersteller jetzt da in Deutschland sind. Es ist mittlerweile ein recht imposanter Konzern. Und auch das Werk ist für den einen oder anderen sicher mal interessant, was man sich anschauen kann. Vor allem, wie kann es ein Hersteller schaffen, im Herz von Europa bei den hiesigen Lohnkosten zu einem Preisniveau, das marktkonform ist, weil sonst hätte man ja nichts verkaufen, produzieren. Im Endeffekt ist es so, wenn man sich das Ganze ein bisschen näher anschaut und die Transportkosten dann wirklich hineinrechnet und sich anschaut, dann kommt eine Endfertigung der Produkte und teilweise auch eine Entwicklung der Produkte in Europa noch günstiger wie irgendwo in Asien, wenn man die Leute schneller beim Krawattel packen kann, die Dinge schneller, wenn es bei einem Thema hakt, ausmerzen kann und weil der Logistikvorteil auch von der Lieferung her, wir liefern im Serverbereich ca. 80% der Systeme nach Kundenwunsch, das heißt Build to Order, schneller und effizienter reagieren kann. Und genau diese Anforderungen, wenn Sie uns die stellen, können wir in Augsburg oder in Paderborn, kommt immer auf die Anforderungen drauf an, nachstellen. Wie geht es jetzt mit meiner Hardware, mit meiner Storage, die ich habe? Kann ich da die Server dran verbinden? Wo kann ich jetzt Geschwindigkeit herausholen aus meinem bestehenden Infrastruktur? SAP ist ein schönes Beispiel, wo wir auch eine sehr enge Kooperation haben und auch hier Performance-Tests machen, Infrastrukturen analysieren, um dann für eine Neuanschaffung dementsprechend gerüstet sein. Das Foto, was wir hier sehen, das ist ein Ausschnitt aus dem Benchmark-Labor in Paderborn, in dem Fall eine RX 900, die an einer kleinen Eternus, an einem Fujitsu Storage System dranhängt. Ich habe die Shelves nicht gezählt, aber es schaut beeindruckend aus, wo man in dem Fall, was ein Virtualisierungsbenchmark gefahren ist. Auch hier kann man live dabei sein, das kann man sich anschauen. Und aus so Dingen kann man einfach nur lernen. Wie gesagt, ihr wart ein paar Mal schon draußen und das Ganze ist, glaube ich, immer sehr gut vorgekommen. Die Jungs sind offen für neue Ideen, da haben sie ihre weißen Arbeitsmänteln ausgezogen. Das waren die vier Jungs, die der Rick überzeugt hat, inklusive Business Case, dass das mit den SSD-Karten Sinn hat. Darum haben sie mir jetzt für den Vortrag da schnell ein Foto gemacht mit der SSD-Karte in der Hand. Und ich glaube genau diese Offenheit. Wir sind jetzt nach wie vor einmal im Jahr in Paderborn. Wir nutzen Veranstaltungen, die Fujitsu in Europa macht, wie das IT-Forum im Herbst oder auch die Veranstaltung, die im Juni in Wien stattfindet, dazu, dass man sagt, Jungs, wenn wer von der Entwicklung da ist, schnapp, wir setzen uns zusammen und reden drüber. Aber ich glaube, auch dazu kannst du noch ein bisschen was sagen.
Ja. Also wie der Werner schon gesagt hat, wir sind weiterhin einmal im Jahr dort, weil sich auch für uns diese Zusammenarbeit als sehr hilfreich erwiesen hat. Die Anforderungen ändern sich immer und die Performance ändert sich immer, die man braucht. Und diese Leute sind in Paderborn sehr kompetent, sehr hilfreich für diese Sachen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, man redet Deutsch mit den Leuten, das macht es einfach. Und sie sind dann auch verfügbar, wenn man sie braucht. Das ist auch einer der Vorteile, den wir gesehen haben mit diesen Systemen. Wenn man in einen Support-Fall geht, wenn man ein Problem mit einem System hat, man hat durchgängig Leute, die entweder in Österreich oder in Deutschland sitzen. Die Wege sind kurz, die Kommunikationswege sind kurz und dann auch die Lieferwege, wenn man irgendwelche Ersatzteile braucht. Dazu kommt noch, das hast du noch nicht erwähnt, Fujitsu baut seine Server, und zwar alle von den kleinsten bis zu den größten, relativ nahe an dem dran, was Intel als Spezifikationen vorgibt. Und das mag zwar jetzt nicht immer die beste Idee sein, meinen manche, meine Erfahrung bisher war, es ist die beste Idee, weil es hilft deutlich, die Systeme stabil zu halten. Und es hilft in einem Problemfall dann auch relativ schnell Support von Intel zu bekommen, um etwaige Chip-Probleme und Ähnliches ausschließen zu können.
Ja, wie zuerst gesagt, Zusammenarbeit mit Intel ist eine sehr gute. Aber ihr habt es ja nicht nur bei uns getestet.
Das Gleiche gibt es auf unserer Seite, halt nicht deutschsprachig, sondern englischsprachig. Warum? Mhm. Weil unser Enterprise Engineering Center direkt im Herzen von Redmond sitzt. Also direkt im Campus, wo die meiste von unserer Software entwickelt wird. Wir haben dort ein relativ großes Rechenzentrum, das jetzt nicht versteckt ist, sondern sehr offen ist mit Glaswänden. Mich hat das sehr beeindruckt, die LEDs an den Serverschränken, das weckt so ein bisschen das Kind im Manne. Unser Führer hat uns dann damals auch erklärt, das hat auch ein bisschen einen praktischen Sinn, also natürlich hat es einen Show-Effekt, klar, aber wenn die Temperatur in dem Serverschrank zu hoch wird, dann werden die LEDs auch rot, das heißt, man sieht auch schon im Vorbeigehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ganz ehrlich, dafür haben sie auch Überwachungstools, aber es schaut einfach cool aus. Die Idee an diesem Enterprise Engineering Center ist, dass man hier mit seiner Applikation kommen kann, so wie der Rick mit seiner kleinen Datenbank und direkt vor Ort mit unseren Teams diese Performance-Tests macht und den Riesenvorteil hat, dass man die Entwickler im Nebenzimmer quasi sitzen hat, halt im Nebengebäude. Das heißt, der Entwickler, der gewisse Tools dann entwickelt, ist relativ rasch vor Ort und kann Fehler oder Performance-Engpässe sehr, sehr rasch beheben. Und wie man in dem Video gesehen hat, dass das Video am Anfang wurde dort gedreht, haben wir den Rick schon sehr früh eingeladen, um die nächste SQL Server Version zu testen. Und die Zahlen, ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt, aber euer Bottleneck war bei
15.000 in etwa. Wir sind inzwischen bei 250.000 und noch höher.
Ja. Also das ist so ein Beispiel, wo der Rick einfach gesagt hat, wir haben quasi einen Bottleneck, das sind die Session-Server, muss man ja sagen, weil ich bin geschlagen worden, weil ich bei einer Probe mal gesagt habe, der Server ist das Bottleneck. Es sind natürlich mehrere Server, aber in Wirklichkeit eine logische Einheit. Und diese Engstelle haben wir im neuen SQL-Server behoben. Die Frage ist, ob Sie jemals auf diese 15.000 kommen. Jetzt kommen Sie auf keinen Fall mehr hin, weil mit der nächsten SQL-Server-Version hat man dann ganz andere Probleme in der Hardware. Falls Sie nähere Informationen wollen, sprechen Sie mit Ihrem Partner, mit Ihrem Account Manager oder schauen Sie auf microsoft.com/EEC. Dort sieht man, was das genau bietet. Sie müssen auch nicht wirklich Ihre Hardware mitnehmen. Dort steht extrem viel Hardware herum. Dort steht auch viel Software herum. Dort kann man sehr viele Dinge nachspielen und eben in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams seine Anforderungen hier prüfen lassen, anschauen lassen, optimieren lassen und auch bei neuen Entwicklungen mitarbeiten. Aber Rick, erzähl du vielleicht noch, du warst ja jetzt gerade wieder drüben.
Ja, wir sind gerade im Vorbereiten für unsere nächsten Session im Enterprise Engineering Center im Herbst diesen Jahres. Das hat sich inzwischen auch so als jährlicher Event bei uns herauskristallisiert, weil es genau wie mit Fujitsu auch bei Microsoft extrem wichtig ist für uns, dass es weitergeht, dass man mit den Leuten zusammenarbeitet und dass wir frühzeitig wissen, was die nächsten Produkte bringen werden. Projekt Hackathon, um das es in dem Anfangsvideo gegangen ist, ist jetzt natürlich ein Spezialfall, wo Microsoft ein komplett neues Feature in den SQL Server hinein entwickelt. Aber es ist nicht nur das, es sind eine ganze Menge mehr, wo wir mit den Entwicklern gemeinsam arbeiten. Und das ist, so wie es der Christian auch gesagt hat, es ist tatsächlich so. Es ist nicht so, dass wir dann dort Programmmanager und irgendwelche vorgeschobenen Supportleute im Center haben. Wenn es ein Problem gibt, wenn es darauf ankommt, habe ich die Person an der Hand, die diesen Code geschrieben hat. Wenn es notwendig ist, mit einem Debugger auf einem Laptop zum Nachschauen, warum wir jetzt in ein Problem hineinlaufen. Also die Möglichkeiten, die man im Enterprise Engineering Center hat, sind wirklich beachtlich und geben uns eine ganze Menge Möglichkeiten. Und wie der Christian schon gesagt hat, es gibt dort eine Menge Hardware. Wir stellen dort mit ungefähr 250 bis 300 Servern und knapp 50 Terabyte an Daten, die wir mitnehmen, eine relativ große Umgebung nach, wenn wir dort sind. Plus es gibt die Möglichkeit, auch eigene Hardware mitzunehmen, so wie wir das mit Fujitsu jedes Jahr machen, um die neueste Generation dann auch drüben zu haben und zu testen, wie sich die Performance verhält. Und auch die Fujitsu-Leute sind vor Ort dort mit ihrem Support-Team. Das heißt, auch dort haben wir die Möglichkeit, schnell auf jemanden zurückzugreifen, wenn wir in Probleme kommen.
Spannend ist nicht immer von der Software-Seite, sondern wenn Sie gerade in Redmond sind und dann kann man Screenshots, wo man so einen Monitoring-Screen sieht von so einer 8-Wege-Maschine mit den 80 Cores und du hast dann 80 mal 100% Systemauslastung. Dann weißt du, dass du sowohl software-seitig wie auch hardware-seitig wieder gefordert bist, irgendetwas zu tun. Aber im Endeffekt löst sich das Ganze dann meistens nach einer Woche wieder auf und wir können alle recht getrost auf das nächste Jahr blicken.
Und man sieht, was man auch sieht bei diesen Dingen da drüben mit den ganzen Experten, man findet sehr viele Fehler, die man sonst nicht finden würde. Man kommt auf Dinge drauf, an die man nicht denkt. Also ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn man in einen großen RX 900 Server tatsächlich 4 Terabyte Memory reinsteckt, mag das gut klingen, ist aber langsamer, als wenn man nur 3 Terabyte hineinsteckt. Ich will jetzt nicht in die technischen Details gehen, dafür haben wir keine Zeit. Wenn es wen interessiert, bin ich gerne nachher da und gehe darauf ein, aber ist eine Tatsache.
Und das Ganze ist bei uns grundsätzlich kostenlos, also wir verlangen für die Nutzung von dem kein Geld. Sie sollten nur immer daran denken, das kostet Sie das Wertvollste, was Sie haben, das kostet Sie viel Zeit, weil, Rick, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr da quasi in der Vorbereitung und dann dort verbringt, aber es zahlt sich, wenn Sie eine Umgebung haben, wo Sie sagen, das ist eine sehr spezielle Umgebung, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Das war's von unserer Session. Wir haben Ihnen gezeigt, das BWIN Service, wie dieses Service ausschaut. Der Rick hat ein bisschen erzählt, wie der tägliche Betrieb ausschaut, welche Werkzeuge, welche Prozesse er einführt. Wir haben Ihnen ein bisschen gezeigt, die Vorteile der neuen Produkte auf der Intel, auf der Fujitsu Hardware-Seite, aber auch Windows Server und SQL Server. Und ein bisschen die Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung, die auch Ihnen neue Features bringt. Rick, ich würde dich bitten um 2, 3 Dinge, die du jedem Kunden quasi für seinen Betrieb mitgeben kannst, weil jeder von Ihnen betreibt ein wichtiges Service, jeder von Ihnen betreibt ein Unternehmen, wo schlecht ist, wenn es steht. Rick, was sind so die 3, 4 Sachen, die du jedem mitgeben kannst, der für Services verantwortlich ist?
Das Fazit der ganzen Geschichte ist, und das ist unabhängig davon, ob Sie eine extrem große Umgebung betreiben oder eine relativ kleine, wichtig ist jede Umgebung, sonst würde man sie nicht betreiben. Standardisierung. Alles, was Sie standardisieren können, ist einfacher, ist weniger fehleranfällig und hilft. Werner hat am Anfang gesagt, wir sind von einer Itanium-basierenden Lösung auf x64 umgestiegen, was jetzt dazu geführt hat, dass man eine Lösung, die vielleicht 100-mal auf der Welt im Einsatz ist, ausgetauscht haben durch eine, die mehrere tausendmal und mehr im Einsatz ist, was auch bedeutet, dass wenn es dort Fehler gibt, die Chance viel größer ist, dass schon jemand Lösungen dafür hat. genau das Gleiche gilt auch für die Betriebsprozesse und alles, was darin involviert ist. Standardisierung hilft. Automatisierung. Wenn es zum dritten Mal passiert, sollte man es automatisieren. Und jeder, der das nicht tut, hat irgendwie ein Problem mit seinen Admins, weil sie sind nicht voll genug. Und Change Management. Änderungen gehören geplant, sie gehören sauber geplant und vor allem frühzeitig geplant. Und ich weiß, Developer tun das nicht gerne, aber mein Appell an die Developer hier im Raum, bindet euer Operations-Team frühzeitig ein. Weil meistens denkt man bei der Entwicklung nicht daran, was danach im Betrieb für Probleme auftreten können. Und die Operations-Leute haben normalerweise dieses Know-how und wenn man sie frühzeitig einbindet, spart man sich nachher viele Probleme.
Und wir haben uns sehr bewusst Zeit gelassen. Ich habe ein paar Blicke auf die Uhr gesehen, die gesagt haben, was, wir sind schon fertig. Weil wir uns gedacht haben, Sie werden sicher Fragen haben, die Sie jetzt stellen wollen. Das heißt, wir haben bewusst Zeit gelassen für Fragen, die in den vorderen Reihen können die Fragen so stellen. Hinten ist ein Mikrofon, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Und wir stehen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung, öffentlich. Bitte. Okay. Die Frage war, Rick, wie ist die Entscheidung für den SQL Server gefallen und wann ist das passiert?
Also BWIN ist ein Traditionsunternehmen auf SQL Server. Wir waren schon mit Version 2000 auf dieser Plattform. Die Entscheidung war eigentlich eine relativ simple in zwei Ecken. Das eine war, in der damaligen Zeit mit SQL 2000 waren die Alternativen so exorbitant teurer, dass das kleine Unternehmen BWIN sich das einfach nicht leisten wollte. Und wir haben dann diverse Projekte gehabt, mit anderen Datenbanksystemen zu probieren, unsere Last abzufackeln. Es geht einfach nicht. Wenn man unsere Systeme fährt und so wie wir sie fahren, haben alle großen Datenbanksysteme Probleme. Man muss diese Dinge tweaken ohne Ende. Wenn man sich anschaut, dass momentan 80% ungefähr der Patches, die für SQL Server kommen, zumindest von uns schon mal gesehen worden sind, 40% in etwa sind von uns angefordert, kann man sich schon ausrechnen, was es bedeutet, unsere Umgebung zu betreiben. Eine ähnliche Flexibilität findet man bei anderen Herstellern sehr wenig. Dementsprechend laufen wir dort immer auf Bottlenecks, die dann halt entsprechend lang brauchen, bis wir sie beheben könnten. Deswegen ist es noch immer SQL Server und wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern.
Ich glaube, die Zusammenarbeit war ja sehr eng. Ich kann mich erinnern, mein erster Chef, das war vor 7 Jahren, hat ja, glaube ich, das Ganze mit euch ins Laufen gebracht. Ja. Und ich kann mich nur erinnern an diese eine Migration von
SQL 2000 auf SQL 2005. Ja. Das Osterwochenende.
Das Osterwochenende. Da ist extra einer von Redmond rübergekommen, um mit bei der Migration zu sein. Das war recht spannend, sage ich einmal. Okay. Sonst Fragen? Wir haben Zeit. Die Frage war, ich muss die Frage nur wiederholen, weil wir verstehen es aber da hinten natürlich nicht und die Kollegen in Innsbruck und Graz haben dann überhaupt keine Chance. Verwendet ihr Englisch, Deutsch?
Wir verwenden grundsätzlich in allen Systemen Englisch, wobei seit 2008 eigentlich die Unterschiede nicht mehr sehr groß sind, weil Microsoft inzwischen auf der Technologie ist, dass Language Packs austauschbar sind für alle Produkte. Aber ja, es ist Englisch durch die Bank.
Ist wahrscheinlich im Support in eurem Fall auf jeden Fall einfacher.
Ja, es ist in vielerlei Hinsicht einfacher. Also vor allem, wenn man dann Conference Calls mit irgendwelchen Entwicklern in Redmond hat, die kein Deutsch sprechen, ist es natürlich einfacher, wenn alles auf Englisch ist. Es gibt aber in internationalen Unternehmen eigentlich überhaupt keinen Grund, mit deutschen Systemen zu arbeiten. Ich sehe zumindest keinen. Wenn jemand auf seiner Workstation auf Deutsch arbeiten will, ist mir das recht. Am Server ist Englisch eigentlich das einzig Wahre.
Bitte. Nein. Die Frage war, stehen die neuen Server auf einem Standort?
Nein, also eines unserer Grundprinzipien ist, und das höchste Ziel von Operations, wenn uns jemand die Bombe in einen Standort hineinwirft, darf das kein Kunde mitbekommen. Wir haben mehrere Rechenzentren verteilt durch die ganze Welt und es gibt kein einziges Service in der BWIN, inklusive unserer Office-basierenden Services, die nur auf einem Standort zentralisiert wären. Es gibt zumindest immer zwei.
Bitte.
Die Frage war nach SQL Server Lizenzkosten. Das kommt darauf an, was Sie für ein Lizenzmodell darunter haben. Ich bin kein Verkäufer, ich weiß es nur so Pi mal Daumen. Microsoft hat früher Enterprise SQL Server per CPU-Sockel lizenziert. Die Kosten waren irgendwo in der Größenordnung von 20.000 US-Dollar für einen Sockel. Jetzt lizenzieren sie es per Kern. Die Kosten liegen irgendwo bei 5.000, 6.000, ich habe keine Ahnung, wo sie genau sind, pro Kern für Enterprise Edition Server. Aber die Details, es sitzen mit Sicherheit einige Microsoft-Leute hier, die mehr Ahnung davon haben, können Ihnen sicher anrechnen. Die Frage war, haben wir einen Spezialdeal mit Microsoft? Spezial im Sinne von anders als diejenigen, die zum Mediamarkt gehen und sich einen Backel kaufen, natürlich. Anders als große Unternehmen, die sonst so in der Welt rumlaufen, nein. Ein klassisches Enterprise Agreement mit den entsprechenden Select-Lizenzen.
Es ist auch nicht so, dass die Zusammenarbeit mit den Lizenzen wirklich zusammenhängt, also dass nur wenn sie viele Server kaufen, dann eingeladen werden ins Enterprise Engineering Center. Sie sollten die Dinge, die sie nutzen, lizenzieren, aber das ist eh klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Goodie ist in der Lizenzierung, dass man sagt, okay, damit darfst du nach Redmond fahren, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun.
Es ist sogar definitiv in die andere Richtung. Ich kenne einige Kunden, die deutlichst mehr SQL-Server verwenden als wir. Da gibt es so Leute in Österreich mit 4.000, 5.000 Servern und nicht in unseren 150 oder was es dann im Endeffekt sind. Redmond und die Leute in Redmond sind Techniker, wie wahrscheinlich die meisten hier im Raum. Die mögen Herausforderungen, die mögen interessante Aufgaben und nicht unbedingt viele Lizenzen. Und meine Erfahrung ist, die Leute in Redmond haben noch weniger Ahnung von Lizenzen als wir hier herüben.
Jetzt merkt man, sie werden schon langsam warm mit den Fragen. Ja, auch die Hinteren können fragen. Also es ist nicht nur so, dass die ersten drei Reihen fragen dürfen. Gut, falls Sie zu schüchtern sind, wir stehen im Anschluss hier natürlich noch da, beziehungsweise am Fujitsu-Stand, hier steht es, glaube ich, sehr prominent.
Gleich da vorne, wenn man rauskommt, der letzte Stand auf der rechten Seite.
Setze nicht doch
da wird direkt also unten sind die stehen Devices. Die Devices mit ja. Windows 8, die neuesten Geräte, wo wir, und das wurde ja heute noch nicht gesagt, eines ganz am Schluss auch noch verlosen. Ja, also kleiner Wissensvorsprung für alle, die hier im Raum waren, es zahlt sich aus, da zu bleiben. Da gibt es dann noch eine Verlosung, wie auch bei den Feedbackbögen. Ja. Aber dazu wolltest du ja noch was sagen.
Passt. Damit sagen wir mal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hat uns gefreut für die Fragen. Auch einen schönen Gruß nach Innsbruck und nach Graz. Und noch einen schönen Microsoft-Tag. Dankeschön.